This is Media Now. Das Update für alle, die Medien machen.
Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts. Und diese Folge ist keine ganz gewöhnliche Folge. Sie ist Teil des Podcaston. Das merkt ihr vielleicht auch daran, dass wir eine Woche früher wie normalerweise veröffentlichen. Der Podcaston, das ist die weltweit größte Podcast-Wohltätigkeitsinitiative, so sagen das zumindest die Initiatoren, die Podcaster auf der ganzen Welt zusammenbringen soll, mit dem Ziel, Bewusstsein für gemeinnützige Zwecke zu stärken. Und da mache ich gerne mit und stelle am Ende dieser Folge die Möwe Jonathan vor. Das ist ein Teebus für Menschen ohne Obdach und in Armut in München. Ich tue das ehrlich gesagt auch nicht ganz uneigennützig. Ich arbeite dort seit circa 8 Jahren ehrenamtlich mit. Und als Medientage München liegen uns solche lokalen Initiativen natürlich auch besonders am Herzen. Aber dazu, wie gesagt, am Ende noch ein bisschen mehr Infos und in den Shownotes auch natürlich. Wir sind natürlich und bleiben aber ein Medienpodcast. Da war klar, dass wir das verbinden wollen mit einer Medienperspektive, das Thema. Deshalb sprechen wir heute über das Bild von Armut und armutsbetroffenen Menschen im Journalismus und in den Medien. 13,3 Millionen Menschen, 16,1% der Bevölkerung gelten laut Statistischem Bundesamt als armutsgefährdet in Deutschland, Tendenz steigend. Jedes siebte Kind ist demnach von Armut auch bedroht. Man sieht daran, es ist eine große Gruppe der Gesellschaft, die das Thema betrifft. Und die Frage ist dann natürlich immer, wie oft und wie angemessen sich diese Perspektive in den Medien dann wiederfindet. In Österreich galten 2024 übrigens 16,9% als armutsgefährdet laut der offiziellen Zahlen. Man sieht also ähnliche Zahlen dort wie hier. Warum sage ich das? Weil meine heutige Gesprächspartnerin zu dem Thema aus Österreich kommt. Sie ist freie Journalistin, betreibt den feministischen Blog Anschläge und beschäftigt sich intensiv mit Klassismus, auch in den Medien, hat dazu zum Beispiel für Kubi Online 2023 einen sehr interessanten Beitrag geschrieben, den ich natürlich auch in den Shownotes verlinke. Aber jetzt erstmal, hallo Brigitte Theißel, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Danke für die Einladung. Freut mich auch.
Kleine
Korrektur vielleicht. Feministisches Magazin Anschläge. Das ist ein Magazin, ein Printmagazin.
Ein Printmagazin. Ja. Ah, sehr gut. Ein Printmagazin. Oh je, das ist eine wichtige Korrektur für mehr Print. Mut zum Print. Das ist auf jeden Fall richtig. Ich will mal direkt einsteigen, Brigitte, mit der Frage, du hast ja dich halt durchaus intensiv auch mit dem Thema gerade 2023 auch beschäftigt im Zuge des Artikels, des ausführlichen Artikels für Kubi. Welches mediale Bild über Menschen mit Armutserfahrung nervt dich besonders?
Ja, das ist leider vielfältig, würde ich sagen. Also es gibt einerseits wirklich sehr stereotype Darstellungen. Da sind es dann vor allem doch auch Boulevardmedien, die zum Teil auch wirklich leider Kampagnenjournalismus betreiben und sehr abwertende Begriffe, Darstellungen benutzen von armutsbetroffenen Menschen. Das sind dann oft erwerbslose Menschen, also die erwerbsarbeitslos sind und die dann dargestellt werden als faul, sie würden nicht arbeiten wollen, sie würden zu Unrecht Sozialleistungen beziehen. Also das Bild findet man leider sehr häufig. Und es sind aber nicht nur Boulevardmedien, also so klassistische Stereotype findet man irgendwie, würde ich sagen, quer durch alle Medien. Und was auch oft passiert ist, dass es so eine Einzelfalldarstellung ist, also dass armutsbetroffene Menschen ja so in ihrer persönlichen Lage porträtiert werden, aber dass da dann irgendwie die strukturelle Einordnung fehlt. Also warum gibt es überhaupt Armut? Wie ist die Vermögensverteilung? Wie schaut es mit dem Sozialsystem aus? Warum sind zum Beispiel Alleinerzieherinnen besonders armutsgefährdet oder beziehungsweise armutsbetroffen? Wie schaut es mit chronisch kranken Menschen aus? Und da fehlt dann die Einordnung und verstärkt natürlich auch dann so ein bisschen Stereotype beziehungsweise auch so Schuldzuweisungen oder die Schuldfrage, dass dann aufgeteilt wird, ja, die eine Person, die ist vielleicht jetzt schuldlos von Armut betroffen und die andere hat sich ja da irgendwie durch welche auch immer Entscheidungen selbst hinein manövriert. Also ich würde sagen, da gibt es leider eine ganz große Bandbreite.
Das hat die Bandbreite, glaube ich, auch der Themen, über die wir jetzt sprechen werden, auch sehr gut schon aufgemacht und gezeigt, wie vielfältig dann auch die Stereotype sind oder die Bilder, die medial dann auch entstehen. Vielleicht bevor wir darauf eingehen, einmal kurz zu deiner Beschäftigung mit dem Thema. Inwiefern hat das Thema auch mit dir selber zu tun? Also die Erfahrung ist ja ganz oft, dass Menschen, die sich so intensiv mit dem Thema Klassismus und Armut beschäftigen, ja auch selber Erfahrung haben oder im Umkreis Erfahrung gemacht haben. Wie ist es bei dir? Warum beschäftigst du dich so intensiv mit dem Thema?
Genau, also allgemein treiben mich Gerechtigkeitsfragen schon ganz lange um. Aber persönlich ist es auch so, dass ich und meine Schwester jetzt die ersten in der Familie waren, die studiert haben. Ich habe eine Journalismus-FH gemacht und bin dann so über Umwege in den Journalismus eingestiegen und habe das eigentlich erst später auch mitbekommen und erfahren, dass Journalismus mittlerweile schon ein sehr akademisch geprägter Beruf ist, also dass viele aus AkademikerInnen-Haushalten kommen, dass Netzwerke sehr wichtig sind oder unbezahlte Praktika, die man sich auch leisten können muss.
Oh ja.
Und an der Universität, also ich habe nach der FH dann auch Gender Studies studiert und habe ich dann auch andere getroffen, die so erst Akademikerinnen waren oder auch in der Kindheit von Armut betroffen und wie es dann so ist an der Universität und daraus abgeleitet war für mich auch immer die Frage, also nicht nur Nabelschau sozusagen zu betreiben, sondern auch immer die Konsequenz. Was heißt das? Wie kann man das in Beziehung zur Gesamtgesellschaft setzen und wie kann man auch solidarisch sein? Und genau das, daraus haben sich einige Buchprojekte auch bei mir ergeben oder beziehungsweise Veranstaltungen, dass man sich da vernetzt in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen.
Du hast Buchprojekte angesprochen. Eins davon ist ja die Klassenreise, wie die soziale Herkunft unser Leben prägt, wo du ja mit deiner Co-Autorin auch verschiedene Geschichten gezeigt hast, um das dann zu übertragen. Was bedeutet das gesellschaftlich? Welche Mechanismen zeigen sich da? Und du hast ja jetzt auch schon ein paar Mal von Klassismus gesprochen. Wir reden, wenn wir in die Medien schauen, da ehrlicherweise, glaube ich, gar nicht so oft drüber. Deswegen, also wir haben da viele Perspektiven. Perspektivenvielfalt und so ist oft ein Thema. Und dann, aber wenn es um dann die Klassenfrage geht am Ende, glaube ich, deswegen ist ganz gut, dass wir da heute einmal drüber sprechen. Erstmal vielleicht eine kleine Definition, was ist Klassismus und dann, wie macht er sich in Medien oder auch in Redaktionen und dann, was sie produzieren, bemerkbar?
Ja, Klassismus kann man so analog sehen zu Rassismus und Sexismus, dass es Diskriminierung ist aufgrund der sozialen Herkunft oder sozialen Zugehörigkeit, also Klassenzugehörigkeit. Kann man auch als Ideologie verstehen, also klassistische Erzählungen werden ja auch genutzt, um Politik zu machen. Also wenn jetzt zum Beispiel armutsbetroffene Menschen ja angeblich alle faul sind, dann ist es ja auch quasi gut und gerecht, Sozialleistungen zu kürzen. Also das heißt, diese Erzählungen sind wirklich sehr stark in unseren Köpfen verankert und die sind historisch, das sind auch ganz alte, etablierte Diskriminierungsmuster, Stereotypen, die einfach historisch immer wieder anders auftreten, je nach politischem Kontext auch schaut das anders aus, wie die Erwerbslosenfeindlichkeit. Ist ja auch grundsätzlich nichts Neues. Und ich denke, es gibt jetzt mittlerweile schon mehr Sensibilisierung. Also wir sprechen sehr wenig über Klassismus, aber es hat sich doch etwas getan. Die Sache ist nur weil es vielleicht nicht so ganz krass und wirklich brutal ausspricht, reichen da oft schon kleine Wörter oder Sätze und alle wissen ganz genau, was gemeint ist. Für mich so ein typisches Beispiel ist immer die Menschen, die in der Früh aufstehen und zur Arbeit gehen. das hört man und da hat man sofort im Kopf, ah, okay, ja, das sind die Fleißigen, die um 6 Uhr aufstehen und zur Arbeit gehen und alle anderen offensichtlich sind faul und sind nicht so wertvoll für die Gesellschaft. Das heißt, Klassismus trennt da auch ganz klar, also welche Menschen sind jetzt vermeintlich wertvoll für die Gesellschaft und welche nicht. Und Klassismus hat auch, das vielleicht auch noch ganz wichtig zu erwähnen, wirklich auch so ganz konkrete Auswirkungen auf zum Beispiel die Gesundheit, die Lebenserwartung, also Menschen, die armutsbetroffen sind, die von Klassismus in unterschiedlicher Form sind, betroffen sind, haben eine kürzere Lebenserwartung. Am krassesten ist das natürlich bei wohnungsobdachlosen Menschen, die haben eine ganz stark verkürzte Lebenserwartung, aber auch, wenn man sich anschaut nach formalen Bildungsabschlüssen, wenn man schon in der Kindheit von Armut betroffen ist, dann hat das oft lebenslang gesundheitliche Auswirkungen. Das heißt, das ist wirklich statistisch belegt, dass Armut und auch Klassismus krank machen. Und dafür würde ich sagen, gibt es auf jeden Fall viel zu wenig Aufmerksamkeit. Also wirklich diese strukturellen Zusammenhänge und diese Ungerechtigkeiten, auch diese Ungerechtigkeiten in der Vermögensverteilung, in welche Berufe wie bezahlt werden, wofür es gesellschaftliche Anerkennung gibt. Ich glaube, zuletzt kurz zu Beginn der Corona-Pandemie, denke ich, war dieses Thema mal stärker da. So, wer sind die Leistungsträgerinnen? Mhm. Das ist ja auch so ein beliebtes Schlagwort, ja, dass man dann gesagt hat plötzlich, oh ja, doch Menschen, die in der Pflege arbeiten, Menschen, die im Supermarkt arbeiten, bringen eigentlich eine extrem wichtige Leistung für die Gesellschaft. Leider ist diese Debatte dann doch wieder recht schnell verschwunden. Aber genau, aktuell würde ich sagen, geht es ja auch sehr viel nachdem, also in Deutschland ist ja auch groß diese Debatte, die Wirtschaftsdaten sind nicht so gut. Es arbeiten zu viele Menschen in Teilzeit, also sehr stark auf diesen Leistungsgedanken, wer kann Leistung erbringen, aber was dann als wertvolle Leistung gesehen wird, gerade auch zum Beispiel was jetzt also feministisch ein großes Thema ist, aber gesamtgesellschaftlich ein großes Thema sein sollte. Wer bringt die unbezahlte Arbeit? Also es sind ja noch immer hauptsächlich Frauen, die sehr viel unbezahlte Pflege-, Erziehungsarbeit leisten. Und das ist dann in diesen Debatten oft ausgeklammert. Also das ist nicht, was man unter Leistungsträgerinnen versteht.
Also macht natürlich auch direkt wieder viele, viele Türen auf. Aber ich glaube, diese ganzen Debatten, da gehen wir da doch mal als erstes drauf, die geführt werden. Wir haben einmal jetzt hier in Deutschland erlebt, wie das mit der Arbeit, ne, dass man politisch das Bild setzt, es wird nicht genug gearbeitet. Davor oder auch parallel dazu hatten wir auch ganz viel die Diskussionen um das Bürgergeld, jetzt Grundsicherung in Deutschland, ähnlicher in Österreich, wo über die Sozialhilfe ja auch sehr viel debattiert wurde und wird. Und das oft aus einer Perspektive heraus, also in Deutschland zum Beispiel, so habe ich das beobachtet, in vielen etablierten Medien ging es dann darum, wie viel sparen wir denn jetzt mit der Reform, die da angekündigt ist. Sind das jetzt 30 Milliarden, sind es doch nur 5 oder bezahlen wir am Ende sogar noch drauf? Das war eine Debatte, die sehr, sehr hoch gekocht ist, die sehr breit geführt wurde, weil es da dann ja auch sehr unterschiedliche Aussagen über den Zeitverlauf von einigen PolitikerInnen gegeben hat. Während wir von den Menschen, um die es dann da eigentlich geht, wenig gehört haben. Inwieweit ist das ein Mechanismus, den du oft beobachtest, wenn wir über Themen diskutieren, die dann am Ende Menschen, die armutsgefährdet sind oder in Armut leben, natürlich direkt betreffen werden, wenn Sanktionen verschärft werden, wenn Dinge gekürzt werden und so weiter, Grenzen verschoben werden. Inwieweit fehlen da oder warum fehlen auch diese Perspektiven?
Ja, das sehe ich auf jeden Fall so. Da gibt's, also da schließe ich mich der Kritik an, die es ja vielfach gibt von betroffenen Organisationen, die sagen, dass armutsbetroffene Menschen zu wenig gehört werden. Die bringen ja auch sehr viel Expertise mit, wie es ist, in Armut zu leben, was strukturell verbessert werden müsste. Und da werden dann Menschen eben, du hast es eh schon angesprochen, mit den Einsparungen einfach oft als Kostenfaktoren betrachtet. Und das gesellschaftliche Gemeinwohl ist da jetzt im Hintergrund. Mhm. Und diese Rechnungen sind ja auch oft sehr kurzfristig. Also es wird gerne so dargestellt, als ob das einfach wichtige volkswirtschaftliche Rechnungen sind, ja. Aber dann andere Faktoren komplett ausgeblendet. Also zum Beispiel Kinderarmut verursacht große gesellschaftliche Folgekosten. Das wird auch immer wieder ausgerechnet. Aber das ist dann nicht so wichtig. Es geht jetzt mal kurzfristig darum, was ersparen wir uns sozusagen, wenn wir bei der Grundsicherung kürzen. Und das ist eigentlich überhaupt nicht langfristig gedacht. Ja, medial, natürlich, sage ich jetzt auch als Journalistin, ist es, wenn man jetzt so in der täglichen Arbeit ist, nicht so einfach, mit armutsbetroffenen Menschen zu sprechen, die als InterviewpartnerInnen zu bekommen, weil mit Armut ja auch sehr viel Scham und Stigmatisierung verbunden ist. Und gerade jetzt, wenn man zum Beispiel beim Fernsehen ist, wer möchte vor eine Kamera treten als armutsbetroffene Person, das ist nicht immer so einfach. Und genau, da gibt es natürlich auch manchmal betroffenen Organisationen, Initiativen, die da so ein bisschen weiterhelfen, aber grundsätzlich ist es nicht so einfach. Trotzdem gibt es ja da auch Materialien, auf die man zurückgreifen kann, Expertinnen, die man befragen kann, die irgendwie in dem Bereich arbeiten, dass man eben die strukturelle Perspektive mit einbaut. Und da gibt es einerseits Forschungsarbeiten oder auch ja eben diese Stimmen von Betroffenen, auch wenn man jetzt vielleicht nicht eine direkte Interviewpartnerin oder Interviewpartner hat. Und grundsätzlich, so wie Medien zusammengesetzt sind, denke ich, ist einerseits eine Schwierigkeit natürlich, dass sehr viel gespart wird in Redaktionen, die immer mehr ausgedünnt werden. Und andererseits ja halt auch bei Medien jetzt wenig Menschen arbeiten, die Erfahrungen haben mit Armut, mit Erwerbslosigkeit. Das macht natürlich auch was. Das heißt jetzt nicht, dass man deswegen die Themen nicht oder schlechter bearbeiten könnte, aber welche Themen wir auswählen, wie wir drauf schauen, das wird natürlich auch von unserer eigenen Erfahrungswelt beeinflusst und das kann man in unterschiedlichen Bereichen, denke ich, dann ganz gut beobachten.
Ja, ich glaube auch gerade die ökonomische Perspektive, wenn wir auf die Binnenvielfalt in den Medien schauen, ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige. Aufmerksame HörerInnen des Podcasts wissen ja auch, dass das Thema mich jetzt auch nicht zum ersten Mal beschäftigt, auch so ein bisschen aus eigener Geschichte heraus als Arbeiterkind, dass wir da sehr viel verstärkt drauf schauen müssen, weil die Debatte um Vielfalt in den Medien oft so sich entzündet an, wo sind die Konservativen und wo sind die linken Positionen und so. Natürlich auch eine wichtige Frage, aber ich glaube, diese Frage nach einem ökonomischen Herkunft, nach der sozialen Herkunft und wie ist so eine Redaktion oder dann so eine Branche am Ende zusammengesetzt, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die sich dann auch, natürlich macht es niemand mit Absicht oder extra wahrscheinlich, aber so Dinge, die dann einfach in der eigenen Lebensrealität nie stattgefunden haben, natürlich nicht so auf dem Radar sind. Und wenn das in einer ganzen Redaktion so geht, dann sind diese Perspektiven dann nicht da. Und dann fehlen manche Dinge in so einer ganzheitlichen Betrachtung wahrscheinlich einfach am Ende. Und das andere Thema in dem Zusammenhang ist natürlich das Thema Armut. Ich meine, du hast es ja schon ein bisschen angesprochen. Es ist ja auch schwierig, Leute zu finden, die da offen drüber reden, weil es natürlich stigmatisierend ist und ja auch eine unglaubliche Vielfalt hat, ne? Also ich denke zum Beispiel auch an meine Arbeit bei der Möwe Jonathan, die ja später noch eine Rolle spielen wird. Wir sind jetzt nicht nur für, ich sag mal, in wirklich Anführungszeichen den klassischen Obdachlosen, und den gibt es nämlich so auch nicht, so für Menschen ohne Obdach da, sondern auch Menschen, die sich ihren Alltag halt nicht mehr leisten können. Die kommen dann auch zu uns am Abend und das zeigt dann einfach diese ganze Bandbreite an Menschen, die da an der Armutsgrenze oder auch darunter leben. Jetzt hast du schon angesprochen, es gibt ja Initiativen, es gibt irgendwie Dinge oder Studien, und wo man sich informieren kann. Hast du da so ein paar aus deiner Recherche-Erfahrung auch vielleicht ein paar konkretere Tipps, wo man da anfangen könnte, wenn man jetzt angemessen oder allumfassender über das Thema berichten möchte?
Ja, das ist jetzt ein österreichischer Tipp, kann man aber auch in Deutschland ganz gut verwenden, von der österreichischen Armutskonferenz. Die haben so einen Leitfaden für respektvolle Armutsberichterstattung veröffentlicht. Kann man auf der Website kostenlos runterladen. Und da sind das jetzt auch schon ein bisschen älter, aber würde ich sagen, nach wie vor sehr aktuell. Da kann man sich ganz gute grundsätzliche Tipps holen. Also was sind da so Fallstricke, sowohl bei sprachlichen Ausdrücken, die man verwendet, als auch Bilddarstellungen oder grundsätzlich der Zugang, der journalistische Zugang zum Thema Armut.
Also auf jeden Fall ein wichtiger Tipp, verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Eine andere Frage, die jetzt mir auch gerade irgendwie gekommen ist, diese Perspektive, die dann fehlen. Ich habe ja am Anfang die Zahlen genannt, also und die sind ja auch, ne, man kann ja auch über diese Einteilung, wer ist eigentlich armutsgefährdet und wer nicht, kann man ja durchaus auch ein bisschen streiten. Also wenn ich mir die Einkommensgrenzen, nach denen das ja oft bemessen wird, so anschaue, ich glaube, die liegt in Deutschland bei um die 1.300 Euro Nettoeinkommen im Monat, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist halt meine Miete zum Beispiel. So, also wenn das dann hört es dann auch ganz schnell schon auf. Also auch da kann man ja drüber reden, wie sinnvoll ist so eine absolute Einkommensgrenze, um das zu erfassen überhaupt und ob es vielleicht nicht sogar viel mehr Menschen sind, die noch an der Armutsgrenze leben. Aber das nur am Rande. Aber was ich eigentlich sagen wollte, es zeigt ja, es ist eine große gesellschaftliche Gruppe, die das betrifft. Okay. Und jetzt sind, abgesehen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, natürlich Medien auch ökonomisch aufgestellt und müssen Geld verdienen. Und die sind dann, um es jetzt mal wirklich böse zu sagen, natürlich keine Zielgruppe, ne? Weil die sich Medien und Zugänge und Abos sowieso nicht leisten können und dann vielleicht auch aus der Betrachtung möglicherweise keine Rolle spielen. Aber auf der anderen Seite natürlich auch trotzdem informiert werden sollten müssen. Also wie blickst du auf dieses Thema, dass das vielleicht auch das eine Rolle spielen kann, warum diese Perspektiven möglicherweise weniger Beachtung finden?
Ja, es ist auf jeden Fall, denke ich, eine gewisse zahlungskräftige ein Mittelschichtspublikum ist, ob jetzt als
Werbezielgruppe, ja.
Natürlich immer besonders attraktiv. Das hat dann auf jeden Fall einen Einfluss, denke ich. Was natürlich auch problematisch ist, was mir jetzt einfällt, sind teilweise Eigentümerstrukturen. Also in Österreich haben wir zum Beispiel eine sehr hohe Medienkonzentration. Und da gibt es teilweise Eigentümerfamilien, wo man sieht, also wo das analysiert wurde, auch schon medienwissenschaftlich als Erbschaftssteuer, die es in Österreich gar nicht gibt, zum Thema geworden ist und auch Vermögenssteuer, dass da wirklich dann eine Kampagne dagegen quasi im Medium, in der Kronenzeitung zum Beispiel gefahren worden ist, wo es dann auch natürlich einfach gewisse ökonomische Interessen der Eigentümer dahinter gibt. Da gibt es auf jeden Fall, denke ich, mehrere wirtschaftliche Perspektiven, die darauf auch Einfluss haben. Und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo das ja keine Rolle spielen sollte, denke ich, gibt es trotzdem auch einiges an Aufholbedarf, was du vorher erwähnt hast mit dem konservative linke Perspektiven, das erlebe ich auch so, dass das eigentlich gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein riesiges Thema geworden ist. Und zugleich, wenn man sich anschaut, dass ja auch zum Beispiel armutsbetroffene Menschen weniger häufig zur Wahl gehen, ist ja das gerade ein riesiges Demokratieproblem, das aber nicht so groß besprochen wird, im Gegensatz zu lassen wir jetzt rechte Stimmen zu wenig zu Wort kommen.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne, dass dieses Thema jetzt mal die ökonomische Perspektive mal dahingestellt, aber es ist ja auch eine Vertrauens- oder Akzeptanzfrage am Ende. Ne? Für wen machen wir Angebote oder welche Perspektiven kommen auch zu Wort? Die Wahlbeteiligung hast du schon angesprochen. Das kann man auch relativ klar an ökonomischen Faktoren ablesen, wer da zur Wahl geht und wer nicht, wer sich politisch interessiert und wer nicht. Also auch da, ne, ist es natürlich, glaube ich, für für eine Vertrauensbildung in die Bevölkerung hinein schon auch die Aufgabe von Journalismus, egal ob jetzt öffentlich-rechtlich oder privat, auch da zu schauen, dass man die Perspektiven miterzählt. Wie gesagt, ne, es ist um ein Fünftel der Bevölkerung, die das Thema sehr aktiv im Alltag betrifft. Das ist ja eine riesige Zahl, die leider ja wahrscheinlich auch noch größer werden wird in den nächsten Jahren, wenn wir uns die allgemeine Entwicklung so anschauen. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, es ist schwierig, einzelne Stimmen zu kriegen, die aus eigener Erfahrung, obwohl sie ja die Experten für ein Leben mit Armut sind, einfach vor die Kamera oder auch zu zitieren. Und dann gibt es ja auch noch, und da würde mich auch deine Einschätzung, gerade auch mit Blick auf dein Buch oder euer Buch, was ihr geschrieben habt, was natürlich immer ganz gut geht, sage ich mal, ein bisschen flapsig, sind so Aufsteigergeschichten. Ne? Also dieses, das kenne ich tatsächlich beim Thema Menschen ohne Obdach ziemlich gut. Dass oft dann Leute zu Wort kommen, die es dann geschafft haben, in Anführungszeichen, die raus aus der Obdachlosigkeit sind, die jetzt eine eigene Wohnung haben, teilweise dann auch Bücher über die Zeit geschrieben haben und so, die dann relativ oft vorkommen. Wie problematisch ist das eigentlich, wenn dann so diese Aufsteigergeschichten in den Mittelpunkt rücken, die von Menschen, die es dann vermeintlich raus, in Anführungszeichen, geschafft haben?
Ja, das ist ein ganz großes Problem. Sehe ich genauso, wie du sagst, dass das einfach eine unglaublich beliebte Medienerzählung ist. Also einerseits entweder so die Arbeit der Kinder, die es eben geschafft haben bis zu, ich weiß nicht, Uni-Professorin, und dann auf diese Zeit zurückblicken, oder eben Menschen, die sich aus ganz eigener Kraft aus der Armut heraus gekämpft haben und jetzt beruflich erfolgreich sind. Und was da leider oft passiert, ist, dass die Unterstützungsstrukturen einerseits ausgeblendet bleiben. Also in dem Buch, also einerseits mit dem Buch Klassenreise, haben wir zwar einerseits das ein bisschen mitgemacht, weil wir eben Geschichten von Klassenreisenden, wie wir es nennen, erzählt haben, die eben als erstes in der Familie Abitur gemacht haben oder studiert haben, aber wir haben es bewusst also angelegt, dass wir sagen, es sind keine AufsteigerInnen Geschichten, sondern eben eine Klassenreise, und alle haben betont, dass es eben nicht so ist, dass sie jetzt besonders motiviert, fleißig, was auch immer waren, dass oft so ist, dass die Geschwister zum Beispiel in der Schule ganz ähnliche Noten hatten, aber einen anderen Weg gegangen sind, und dass sie einerseits eben das Glück hatten, Unterstützung zu bekommen, oder auch der Zufall eine Rolle gespielt hat. Und da haben wir dann versucht, das eben gesamtgesellschaftlich wieder einzubetten, was auch dann solche AufsteigerInnen-Geschichten bedeuten. Und was ich mittlerweile auch das ein bisschen problematisch sehe, ist, dass es ja auch beliebt worden ist, da so Romane zu schreiben oder auch Sachbücher über die eigene Geschichte, und das dann, finde ich, in bestimmten Medien auch sehr gut ankommt, wenn man so ein bisschen das Arbeiterinnenmilieu mit von Alkoholismus bis Arbeitslosigkeit oder die besonders gern rechts wählen, also wenn man da so ein bisschen abwertend drauf schaut, dann ist das halt besonders beliebt. Glaube ich auch, das ist so also ein Mitgrund, warum die Bücher von Didier Eribon in Deutschland so breit groß rezipiert worden sind, und da dann auch Sachen abgeleitet werden, die die AutorInnen vielleicht so gar nicht sagen, aber das auf jeden Fall wichtig ist, finde ich, es ist natürlich immer einfacher, wenn man irgendetwas sozusagen geschafft hat, also in einer Position ist, dass man bestimmte gesellschaftliche Anerkennung bekommt, dann ist es natürlich auch sehr viel einfacher, über solche Diskriminierungserfahrungen zu sprechen. Und da denke ich, wenn man das tut oder wenn man die Möglichkeit hat, ist es einfach auch wichtig, das mitzudenken und auch zu formulieren und sich auch mit Menschen zu solidarisieren, die irgendwie das Glück nicht hatten.
Da auch immer die Frage, also das, wie viel Sendungsbewusstsein spielt dann auch dann natürlich eine Rolle, die dann bestimmte Menschen vielleicht auch haben, um daraus, um da die Erfolgsgeschichte natürlich auch weiter zu spinnen, was man einerseits ja auch irgendwie, ne, also fair enough auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich dann die Aufgabe, das ist die Aufgabe von Journalismus, das richtig einzuordnen, sozusagen, ja, das ist eine schöne Geschichte. Und das ist natürlich für die individuelle Person, ist das natürlich gut und schön, dass das so geklappt hat und dass es sich positiv entwickelt hat. Aber das ist jetzt keine Geschichte, die sinnbildlich für eine gesellschaftliche Entwicklung steht. So, ne? Das ist, glaube ich, dann immer wichtig einzuordnen. Und da zu wissen, mit wem man da gerade spricht über so ein Thema. Wenn man jetzt dann tatsächlich Menschen oder wenn sich Menschen bereit erklären, die armutsbetroffen sind, vor der Kamera oder vielleicht auch für einen Artikel zu sprechen, wie gelingt denn ein sensibles Gespräch dann mit diesen Menschen? Also gibt es da, weil du hast ja auch zweimal den Journalismuspreis von unten von besagter Armutskonferenz ja auch gewonnen, wo es ja unter anderem hieß, dass dir da sensible Berichterstattung auch besonders gut gelungen ist. Welche Herangehensweise kann man da an so Gespräche wählen, die vielleicht auch ein bisschen anders sind, als wenn man jetzt mit Politiker ABC über ein Thema spricht?
Ich würde sagen, dass wichtig ist, die eigene Arbeit zu erklären, auch die Rahmenbedingungen vorher abzustecken und auch, also ich mache es auf jeden Fall so, dass ich Zitate dann auch zur Freigabe schicke, dass auch klar ist, dass man jetzt keine persönliche Information veröffentlicht, die Person nicht veröffentlicht haben möchte. Da auch auf eine sensible Sprachwahl achtet und eben auch der Person Gelegenheit gibt, jetzt Einschätzungen zum Beispiel zu eben die eigene Expertise zu formulieren oder Einschätzungen dann, wenn es dann zum Beispiel gerade um Sozialleistungen geht, da selbst Einschätzungen zu treffen und nicht nur nach, also auch so sensationalistisch irgendwie nach Begebenheiten zu fragen. Das habe ich sogar selbst mal erlebt, als ich für mein Buch interviewt wurde, dass dann jemand unbedingt Geschichten hören wollte, denn was ich denn als Kind nicht zu Weihnachten geschenkt bekommen hätte und aber unbedingt haben hätte wollen und so. Also da diesbezüglich noch etwas zu suchen, also das würde ich dann nicht machen. Aber die würde ich sagen, die Rahmenbedingungen klar abzustecken und da der Person auch ein Gefühl der Sicherheit zu geben, würde ich als besonders wichtig sehen.
Ja, ich glaube, einmal das Sensationsheischende, also dieses erlebe ich auch in der Obdachlosenhilfe ab und zu, dass gerade im Winter natürlich vermehrt Anfragen kommen, auch von JournalistInnen, die dann Berichte machen wollen oder Reportagen oder wie auch immer. Und das dann Richtung Frühjahr, Sommer stark nachlässt. Erlebt man ja auch dann in der öffentlichen Berichterstattung. Und natürlich ist der Winter hart für Menschen, die auf der Straße leben. Gar keine Frage, aber der Sommer auch. Also das Leben auf der Straße ist hart und auch da geht es dann viel um, das erzeugt halt Bilder, ne? Und das ist so ein bisschen das, was mir da auch häufiger begegnet. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist, ich weiß nicht, ob bei dir auch eine Rolle spielt oder sicherlich eine Rolle spielt, deswegen die Frage, so zwischen auch dann im Gespräch, aber auch dann im Produkt hinterher, im Artikel oder im Film oder wie auch immer, so diese Balance zu finden zwischen kein Bloßstellen, authentisch die Situation schon auch zeigen, aber auch nicht mitleidig werden. Wie schaffst du diesen Balanceakt?
Ich denke, es ist schon auch immer ein schwieriger Reflexionsprozess, wenn man auch die Stereotype so im Kopf hat und dann vielleicht denkt, dass man da ja nicht irgendwie hineintappen will und nicht in Versuchung gerät, da irgendwie eine Geschichte selbst formen zu wollen, sondern eben die möglichst realitätsnah zu erzählen. Ich denke, da ist vielleicht wirklich einfach wichtig, sich selbst zu reflektieren und die eigenen Vorurteile oder Begehren, die man jetzt vielleicht dem Text dann gegenüber hat oder dem Film oder was auch immer, selbstkritisch anzuschauen. Das fällt mir jetzt als erstes dazu ein. Es ist ja auch da vielleicht ein Aspekt, der reinspielt, der mir oft bei Medienberichten auffällt, dass, glaube ich, Journalistinnen das gar nicht absichtlich machen, aber man so reinkommt in dieses, es gibt die, also es wird sehr ungern gesehen, wenn Menschen, ich finde, das gilt sowohl für Menschen, die irgendwie porträtiert werden, weil sie zum Beispiel Grundsicherung, Mindestsicherung, was auch immer beziehen oder die Asyl bekommen haben. Sie sollen möglichst nichts fordern, sie sollen dankbar sein. Und das wird dann gerne so dargestellt, so, die Person freut sich so, dass sie die Chance zu dem und dem bekommen hat. Und das ist dann oft so ein Feel-Good-Ende oder die Menschen baut man beim Beitrag zum Schluss ein. Also zuerst irgendwie vielleicht so ein bisschen die problematischen Fälle und dann die Menschen, die dankbar sind und nichts fordern, das ist dann so die Pointe offensichtlich, die man dem Publikum geben will, habe ich oft so den Eindruck.
Ja. Ich glaube, was man so festhalten kann aus allem, was du so gesagt hast, ist, weil im Journalismus so heißt es ja oft, wir brauchen die Einzelfälle, um dann auf den Zusammenhang zu schließen. Ne? Also das ist ja ganz oft, eine Geschichte braucht ein Gesicht oder das Thema braucht ein Gesicht, ein Protagonist, Protagonistin, an der wir das erzählen. Und natürlich, Marc, stimmt es wahrscheinlich, weil das die Identifikation vielleicht verstärkt, aber was, glaube ich, klar wurde bei allem, was du gesagt hast, ist, dass das gar nicht so leicht ist, dann in vielen Zusammenhängen zu finden, was ist der richtige Angang, wer ist die richtige Person dafür, um auf strukturelle Probleme hinzuweisen, dass man da sehr, sehr überlegt vorgehen muss und da nicht in diverse Fallen tappen kann, darf, die du so aufgezeigt hast. Ich glaube, das ist so der rote Faden ein bisschen, wenn wir darüber reden, wie wir Menschen mit Armutserfahrungen und das Thema Armut in den Medien angemessen und richtig darstellen und den Platz geben, den es verdient hat, leider, muss man ja sagen, wenn man sich die Zahlen anschaut, wie viele Menschen in einer Gesellschaft davon betroffen sind. Am Ende würde ich dich gerne noch fragen, abgesehen von deiner eigenen Arbeit natürlich, die ja auch schon dann preisgekrönt ist mehrfach, wer macht es denn gut? Das hilft ja immer, sich positive Beispiele anzuschauen.
In Wien gibt es die Straßenzeitung der Augustin. Die ist eine Straßenzeitung, die auch unter anderem von wohnungslosen Menschen, aber nicht nur verkauft wird. Und die machen wirklich richtig tollen Journalismus, oft auch zu Sozialthemen. Und ich kenne da einige Straßenzeitungen, die das sehr gut machen. In Innsbruck gibt es auch den 20er. Das sind jetzt die Beispiele, die mir spontan einfallen, die das wirklich sehr sensibel machen und auch kritisch aufrollen. Und bei so alternativen Medienpreisen auch schon einiges gewonnen haben. Ansonsten, glücklicherweise fallen mir wirklich auch in vielen Medien, wo man es nicht erwartet, immer wieder positive Beispiele auf. Aber ich glaube, die Straßenzeitungen wären mir jetzt spontan eingefallen, weil ich finde, die oft das ein bisschen untergeht, was für tolle journalistische Arbeit die machen, weil es halt vorrangig als Sozialprojekt gesehen wird, aber dort wirklich auch toller Journalismus passiert.
Ja, kann ich nur unterschreiben, bis in München und hin zum Kunst in Hamburg fallen mir da vor allem ein. Wirklich super Arbeit. Und auch, was ich auch empfehlen kann, vielleicht an der Stelle, es sind teilweise auch ehemalige Kollegen, das kann ich der Transparenz halber sagen, aber auch bei einigen kirchlichen Medien tatsächlich. Beim Kirchenradio hier in München zum Beispiel, wo relativ viel auch über soziale Themen berichtet wird. Da sind wirklich sehr, sehr gute Arbeiten dabei, auch bei anderen Kolleginnen. Also vielleicht auch da so ein bisschen abseits von den großen etablierten öffentlich-rechtlichen oder auch privaten Medien zu schauen. Ich glaube, das ist immer ein ganz guter Tipp, wenn man sich anschauen möchte, wie man es vielleicht sensibel angemessen machen kann. Vielen Dank, Brigitte, für das Gespräch und auch für die Tipps hinten raus. Ich glaube, es wurde klar, es gibt da ein paar Fallstricke bei dem Thema, die gar nicht so leicht zu umschiffen sind. Also es soll ja auch gar nicht wie so ein Vorwurf klingen, ne? Eine Folge zu machen, weil es ist auch einfach nicht einfach, ne? Also diese Perspektiven angemessen abzubilden, die richtigen Zitatgeber, die richtigen Stimmen, die richtigen Personen zu finden. Aber ich glaube, immer mal wieder darüber nachzudenken, zu reflektieren, und wenn wir mit dieser Folge ein bisschen dazu beitragen konnten, dann ist da, glaube ich, schon ein bisschen was geholfen, hoffe ich zumindest. Für uns beide war es das jetzt an dieser Stelle für die Folge. Ich, wie gesagt, stelle gleich noch ein bisschen die Möwe Jonathan vor. Das ist ja die Idee bei dem Podcast-Ton hier. Aber du bist dann erstmal entlassen an der Stelle, liebe Brigitte. Und vielen Dank für deine Expertise und deine Einblicke. Dankeschön.
Ja, danke für das spannende Gespräch.
Und jetzt möchte ich euch, wie versprochen, noch die Möwe Jonathan vorstellen, weil das ist die Idee des Podcast-Ton, dass wir die Organisation, eine gemeinnützige Organisation, vorstellen möchten. Wie gesagt, ich arbeite selber ein bisschen mit seit ein paar Jahren. Das ist ein T-Bus, der jeden Abend zu den Menschen auf der Straße in München fährt, aber auch nicht nur die Menschen ohne Obdach versorgen, sondern auch Menschen, die sich den Alltag ansonsten nicht mehr leisten können. Und da gibt's dann Tee, Brote, ab und zu auch mal einen Eintopf, Süßigkeiten und Obst und so weiter, und vor allem auch eine menschliche Begegnung auf Augenhöhe. Das ist die Idee. Wir fragen nicht danach, wo jemand herkommt, ob jemand die Hilfe in großen Anführungszeichen verdient hat oder nicht, sondern es wird einfach geholfen. Und um das noch ein bisschen klarer zu machen, ich habe vor ein paar Jahren mal für die Homepage des Vereins, der das Ganze betreibt, das ist Benedikt Labre, ein kirchlicher Verein, vom katholischen Männerfürsorgeverein unterstützt. Dafür habe ich mal einen kleinen Text geschrieben über meine Erfahrungen während dieser Teefahrten abends. Ich mache das so ein paar Mal im Monat. Und Ausschnitte daraus, eine gekürzte Fassung, möchte ich euch ganz gerne jetzt einfach mal vorlesen für einen kleinen Eindruck. Und das Ganze, den Link zur Homepage, zum Spendenformular und so weiter, findet ihr dann auch in den Shownotes. Danke für den Respekt. Diesen Satz höre ich inzwischen bei fast jeder Teefahrt. Ein Mann sagt ihn, der mit vielen anderen unserer Freunde am Isartor auf die Möwe Jonathan wartet. Lange kommt er noch nicht zu uns. Ich schätze, dass er nicht viel älter ist als ich, höchstens Mitte 30. Meist riecht sein Atem nach Alkohol und seine Augen schauen trübe an mir vorbei, wenn er spricht. Ich weiß nicht viel über ihn, kenne nicht einmal seinen Namen. Aber unter all dem Schmerz, den das Leben ihm schon zugefügt haben muss, erkenne ich noch etwas anderes. Ein schelmisches Lachen, wenn ich versuche, einen lockeren Spruch zu machen. Die Hände, die er zum Herzen führt, wenn wir ihm Brote, Tee oder Kleidung überreichen. Ich sehe einen Menschen, dem Humor und ein respektvoller Umgang wichtig sind. Es ist eine der vielen Begegnungen, die jede einzelne der abendlichen Touren durch die Stadt so einzigartig machen. Überhaupt Respekt. Wenn man die Gründe, warum ich Teefahrer bin, auf einen Kern herunterbrechen möchte, dann ist es wohl genau das. Oft wird in Sonntagsreden darüber gesprochen, dass ein respektvoller Umgang in der Gesellschaft besonders wichtig ist. Wenn es dann aber darum geht, einen angemessenen Umgang mit den weniger privilegierten Menschen zu finden, dann scheitern wir meist. Das zeigt sich auch an der immer noch zu geringen Aufmerksamkeit für das Thema Obdachlosigkeit. Von einigen kalten Tagen im Winter mal abgesehen, an denen dann ein paar mehr Berichte erscheinen. Wird es wieder wärmer, zieht die Aufmerksamkeit weiter. Doch die Menschen bleiben. Besonders gefällt mir bei der Möwe Jonathan, dass wir den Menschen auf der Straße da begegnen, wo sie sind. Wir kommen zu ihnen, ohne etwas dafür von ihnen zu erwarten. Allein diese Geste des Respekts imponierte mir von Anfang an und imponiert mir bis heute. Nicht nur der Essenslieferant zu sein, sondern auch Zeit und Begegnung auf Augenhöhe zu schenken. Ich finde, dieser Geist fährt jedes Mal mit, wenn der blaue Bus seine Runden dreht. Vor allem, wenn wir auf Menschen treffen, die immer da sind, die Stammgäste, wie wir sie manchmal nennen, dann merkt man, dass der Ausdruck Freunde auf der Straße viel mehr ist als eine Phrase. Da wird gelacht und gescherzt, aber auch ernste Themen werden besprochen. Es wird über Politik diskutiert oder über das Wetter gesprochen. Ich merke, wie sehr es die meisten freut, wenn ich sie mit Namen anspreche und mich an Details aus ihrem Leben erinnern kann, die sie mir bei anderer Gelegenheit schon mal erzählt haben. Tee und Brote, so wichtig sie sind und so gerne sie natürlich genommen werden, sind dabei der Aufhänger für eine ehrliche Begegnung zwischen Menschen.
This is Media Now, das Update für alle, die Medien machen.